direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 447.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Ich bin schon sehr oft umgezogen während meiner Studienjahre. Ich glaube fast sechs Mal. Und habe immer gesucht nach einer WG, in der ich mich wohlfühlen kann. Und andererseits wollte ich aber auch den Raum haben, was zu gestalten, mitzutragen. Und das hat sich hier beides sehr gut gefunden.
Stefanie ist Künstlerin. Sie studiert an der Alanus-Hochschule in Alfter Bildhauerei und gehört zu einer Gruppe von 9 Studierenden, die sich im benachbarten Roosdorf, am Fuße der Bergischen Voreifel, ein altes Haus zum Wohnen teilen und gemeinsam herrichten. Noch ist es eine Baustelle. Es regnet durch das Dach ausgerechnet in die Küche, in der alle am liebsten zusammensitzen.
Das Glasdach, da fließt das Wasser drauf ab, nur nicht so, wie es sein sollte. Also es tropft überall rein und das ganze Glas ist sehr alt und brüchig und deswegen werden wir die Wände und das Dach wegreißen und stattdessen ein neues Dach hier bauen.
Das Gebäude, das an der gewundenen Hauptstraße zur Kirche liegt, ist eine ehemalige Gärtnerei. Es besteht eigentlich aus 2 Häusern, die schon vor vielen Jahren durch einen geräumigen Wintergarten miteinander verbunden wurden. Heute befindet sich hier die Küche. Damit jeder in der Gruppe ein eigenes Zimmer bewohnen kann, müssen Räume neu entworfen, Türen versetzt, Wände eingerissen und neu gemauert werden. Neben ihrem Studium und den diversen Jobs, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen, investieren die Studierenden die wenige Freizeit, die ihnen bleibt, in die Renovierung dieses Hauses. Dafür genießen sie zwar ein lebenslanges Wohnrecht, ihr Eigentum wird es aber niemals sein. Und das kam so.
Wir wollten ja erstmal ein Haus nur mieten. Ja, wir wollten ja nur mieten. Aber man muss sich in unserer Größe bei Villen umschauen und das Geld haben wir nicht. Und es gab einfach im Raum Köln-Bonn auch kein Haus, was für uns genug Platz gehabt hätte, weil die Häuser halt für kleine Familien, für 5 Personen ausgelegt sind oder so. Oder halt eine Villa und das konnten und wollten wir nicht.
Theresa und 7 ihrer Kommilitonen hatten gerade ihr Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth mit Bachelorabschluss absolviert. Gemeinsam wollten sie an der neu gegründeten Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues an der Mosel den Masterstudiengang anschließen. Voraussetzung war damals ein Umzug für die ganze Gruppe von Bayreuth in die Voreifel im südlichen Nordrhein-Westfalen, in das ländliche Gebiet zwischen Köln und Bonn. Dieses Vorhaben gestaltete sich nicht so einfach wie gewünscht.
Also ich bin da keine Expertin, was Immobilienpolitik so angeht, aber in Köln-Bonn haben wir eine Situation, dass die Mietpreise so hoch sind, dass Leute hier keine Wohnung finden.
Die Universität zu Köln ist mit ca. 100.000 Studierenden die drittgrößte in Deutschland. Ausreichender Wohnraum mit bezahlbaren Mieten ist in der Stadt nicht mehr zu finden. Im Durchschnitt muss man mit einem Quadratmeterpreis zwischen 10 und 15 Euro ohne Nebenkosten rechnen. Vom Zustand der angebotenen Unterkünfte gar nicht zu reden. In der Nachbarstadt Bonn mit etwa 36.000 Studierenden ist die Situation nicht besser. Aber Köln und Bonn verbindet eine Nahverkehrsstrecke der Deutschen Bahn. Die Fahrt dauert nur ca. 25 Minuten und führt vorbei an Dörfern wie Alfter, Brühl, Sechtem, Roosdorf. Dörfer, die dadurch in eine attraktive Wohngegend verwandelt werden. Das haben auch die großen Wohnungsbaugesellschaften erkannt. Immobilien- und Grundstückspreise sind hier in den letzten Jahren rasant gestiegen. Immer mehr alte Bauernhäuser verwandeln sich in Betonburgen mit teuren Einzimmer-Apartments. Aber es entstehen auch neue Ideen.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, dass einer der Bankgründer der GLS Gemeinschaftsbank in Bochum, der Herr Barkow, 1981 hier eine Epoche an der Alanus-Hochschule gegeben hat, worin er dann unter anderem auch einige Zitate von Rudolf Steiner mit eingefügt hat, die sich auf sein Verständnis von Grund und Boden bezogen. Nämlich, dass Grund und Boden etwas ist, was nicht vermehrbar ist und deshalb eigentlich nicht Privateigentum sein kann, sondern nur allen zugänglich sein kann. Also man kann es wohl nutzen, aber nicht besitzen oder dann weiterverkaufen und so weiter.
Ulrich Warntjen, der in den 80er Jahren an der Alanus-Hochschule in Alfter Schauspiel studierte, inspirierten die Ideen aus dieser Vortragsreihe. Er gehörte seit 1982 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Freiraum Alfter e.V., der es sich zum Ziel gesetzt hat, in dieser Region bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.
Da sind dann viele Studenten hellhörig geworden, haben ihn danach gefragt, wie können wir das denn konkret umsetzen? Daran sind wir interessiert. Ja, und dann ist eine Arbeitsgruppe entstanden und sehr schnell hat man ein Objekt gefunden, das erste Haus in der Bahnhofstraße 31 in Alfter. Und dieses Haus wurde dann mit Hilfe von sogenannten Leih- und Schenkgemeinschaften 1982 gekauft.
Leih- und Schenkgemeinschaften sind ein Instrument, mit dem eine Gruppe Gleichgesinnter ohne Eigenkapital auf freiwilliger Basis ein gemeinsames Projekt finanzieren kann.
Sie funktionieren so, dass sich Menschen über einen bestimmten Zeitraum, den sie selber festlegen, verpflichten, monatlich einen bestimmten Betrag zu zahlen. Angefangen damals, ich meine sogar bei einer Mark. Aber die meisten haben 5 oder 10 Mark gegeben. Oder auch mehr. Und viele Studenten haben sich so da zusammengefunden, auch Dozenten der Alanus Hochschule, Eltern, Freunde. Und daraus ist das erste Eigenkapital entstanden. Und zusätzlich zu dem Eigenkapital wurde dann noch ein Kredit aufgenommen.
Vermutlich hätte keines der Mitglieder der Arbeitsgruppe damals allein bei irgendeiner Bank einen Hauskredit erhalten. Aber als Gruppe hatten sie eine Chance. In gemeinschaftlicher Arbeit wurde das Haus in der Bahnhofstraße renoviert und schon bald konnten die ersten Studenten und Lehrer der Alanus Hochschule einziehen. Die Mieten wurden so kalkuliert, dass der Kredit abbezahlt werden konnte. Alle Mitglieder sind auf diesem Weg gemeinsam Hausbesitzer geworden.
Der Verkauf eines Hauses ist nur in einer Notsituation möglich, laut der gegenwärtigen Satzung, wenn wir in wirtschaftliche Schwierigkeiten gelangen würden, aus welchen Gründen auch immer.
Mit dem aktuellen Haus in Roßdorf, in das gerade die 9 Studierenden aus Bayreuth eingezogen sind, hat der Freiraum Alfter e.V. gerade sehr erfolgreich das 7. Gebäude in der Region aus der Spekulationsmasse genommen. Nach verlassenen Scheunen, alten Ställen und maroden Bauernhäusern, die schon durch Besitzmieter zum Leben erweckt wurden, ist nun die alte Gärtnerei an der Reihe.
In erster Linie geht es ja um selbstverwalteten Arbeits-, Lebens- und Wohnraum. Das ist also der Ursprung dieses Vereines, dass wir eben versuchen, oder dass die Möglichkeit besteht, Initiativen Raum zu geben. Geld oder Ähnliches muss man eigentlich nicht einbringen. Man muss auch nicht mal sich selber wirklich einbringen. Wir tragen auch viele Menschen einfach so mit, die nur in den Häusern wohnen und dort leben und dann ihr Studium machen oder was auch immer machen.
GLS heißt Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Wir sind ja 40 Jahre alt. Damals war das so ein bisschen ein Begriff, den man heute vielleicht nicht mehr so verwenden würde. Deswegen sagen wir heute auch ganz kurz GLS Bank.
Christoph Lützel ist der Pressesprecher des ungewöhnlichen Bankhauses.
Die Bank gehört über 30.000 Mitgliedern und ist eine klassische, genossenschaftlich aufgebaute Bank.
Die GLS Bank hat auch den Studierenden und Mitgliedern des Freiraum Alfter e.V. die Kredite für Erwerb und Renovierung der Häuser eingeräumt.
Das funktioniert auch nur, weil der Darlehensnehmer, also der Freiraum Alfter, so aufgestellt ist, wie er ist. Die haben nämlich keine Renditeerwartung, die wollen nicht Geld verdienen mit dem Projekt, mit der Immobilie, sondern Ziel ist es ja, Wohnraum günstig zur Verfügung zu stellen.
Stefan Möller ist als Kundenbetreuer für gemeinnützige Wohnprojekte bei der GLS Bank tätig. Alle seine Kunden teilen das Problem, als einzelne Person nicht kreditfähig zu sein.
Also die Herausforderung ist ja, das Beibringen von Eigenkapital in so eine Finanzierung, was zwangsläufig eigentlich immer mit eingebracht werden muss, und auf der anderen Seite dann auch die nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit. Das heißt, die Rückzahlbarkeit des Darlehens muss gewährleistet sein. Und das geht in der Regel über kleinere Bürgschaften, die man mit reinnehmen kann, über Spenden, über Leih- und Schenkgemeinschaften, die wir auch in der GLS Bank anbieten, sodass man dann unabhängig von dem einzelnen Studenten eine Möglichkeit schafft, mit einer Gemeinschaft Wohnraum zur Verfügung zu stellen und überhaupt auch Wohnraum anschaffen zu können.
Das Haus folgt anderen Grundsätzen als der sogenannten Wertschöpfung durch die Arbeit des Geldes, dem Wachstum um des Wachstums willen.
Was ein normaler, denkender Mensch nicht haben will, finanzieren wir nicht. Das schließen wir völlig aus zu 100%. Wir finanzieren den Bereich Wohnen, den Bereich Landwirtschaft, hier speziell die ökologische Landwirtschaft, die Naturkostproduktion, Schulen, Kunst, Kindergärten, pädagogische Einrichtungen, das ist unser Geschäft. Wir machen ein Angebot, ein Bankangebot. Und wenn wir diese Arbeit des sozialökologischen Bankings, wenn wir das gut machen, dann kommen auch Kunden zu uns.
Die Gruppe aus Bayreuth ist über ein Inserat auf den Verein Freiraum Alfter e.V. aufmerksam geworden. Mit seiner Unterstützung begannen sie dann ein geeignetes Haus zu suchen.
Wir haben uns vorher überlegt, was wir uns maximal an Mieten leisten können. Wir haben uns überlegt, ja, 300 ist absolute Schmerzgrenze. Und dann haben wir die Kostenkalkulation aufgestellt und das mit dem Bankvertreter besprochen. Und das alles, was wir machen, zahlen wir sozusagen über die Mieten. Ich meine, wir sind alle so jung und wir dürfen jetzt schon unseren Wohnraum gestalten. Normalerweise ist das so eine Sache so, ja, ich studiere, dann kriege ich meinen ersten Job und dann arbeite ich und dann will ich vielleicht Kinder und dann kaufe ich mir ein Haus, verschulde mich und dann erst mit irgendwie 30 oder 40 kann ich meinen eigenen Wohnraum einrichten. Und das erfahre ich als ein großes Geschenk.
Das Haus hat insgesamt 11 Zimmer. Groß genug für die 8 Studierenden aus Bayreuth und Stefanie, die Bildhauerin. Unter dem Dach entsteht der weitläufigste Raum des Hauses, mit Bibliothek und Fernsehecke. Das Zimmer für ein Leben in Gemeinschaft. Das Zimmer für alle.
Mit Gemeinschaft kann man da viel mehr erreichen. Dass man gemeinsam einen Garten bewirtschaftet, dass man sich Geräte teilt, dass man gemeinsam Transportmittel teilt, Wohnraum mit mehreren Menschen nicht unbedingt besitzen muss, sondern eben mietet, den aber gemeinsam gestaltet und...
Die alteingesessenen Dorfbewohner waren anfangs misstrauisch gegenüber den zugezogenen Bewohnern. Seit diese sie aber zum Richtfest eingeladen haben, ist alle Fremdheit verschwunden. In der Gemeinsamkeit ist es der Gruppe gelungen, sich ein Zuhause zu erschaffen, das an Lebensqualität seinesgleichen sucht. Die jungen Leute haben sich für mindestens 10 Jahre festgelegt, um dieses Ziel zu erreichen. Der Auszug ist nur möglich, wenn ein Nachmieter bereit ist, die noch offene Kreditverbindlichkeit des ausziehenden Gruppenmitglieds zu übernehmen. Die verbleibenden Gruppenmitglieder im Haus müssen sich einstimmig für diesen Nachmieter entscheiden. Die lange Festlegung unterscheidet die Gruppe von einer reinen Zweckwohngemeinschaft. Angst vor dieser jahrelangen Verpflichtung einer Gemeinschaft gegenüber haben die einzelnen Mitglieder nicht. Sie haben diese Verbindlichkeit gegenüber der Gruppe selbst gewählt.
Nora Bauer hat sich das angeschaut.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Deutschland ist Weltspitze bei der Papierverschwendung.
Pro Kopf verbraucht jeder Deutsche im Schnitt 258 Kilo Papier pro Jahr. 3,5-mal mehr als Chinesen, fast doppelt so viel wie Franzosen. Mehr Papier nutzen nur Belgier und Luxemburger. Wir sind also quasi Vize-Weltmeister im Papierkonsum, sagt Angelika Krumm, Papierexpertin von der Umweltorganisation Robin Wood. Brasilianer kommen heute durchschnittlich mit 48 Kilo pro Kopf im Jahr aus, Afrikaner mit unter 10 Kilo.
Vor rund 20 Jahren war Deutschland auf Platz 10 des Papierverbrauchs weltweit mit 215 Kilogramm. Und 7 Länder, von denen die alle vor uns lagen, verbrauchen heute weniger Papier als wir 1999 verbraucht haben.
Wir Deutschen sammeln zwar viel altes Papier, aber wir achten beim Kauf des Neuen immer weniger darauf, woraus es hergestellt wurde. Ob aus wiederverwertetem Papier oder aus frischen Fasern. Der Altpapieranteil geht drastisch zurück, sagt Angelika Krumm von Robin Wood.
Der war im Jahr 2000 74% und er liegt jetzt nur noch bei 48% bei der deutschen Papierherstellung.
Es werden immer mehr Primärfasern, also neue Zellulosefasern, verarbeitet, besonders bei der Produktion von Toilettenpapier. Bei einem Produkt also, das definitiv nicht nochmal genutzt wird. Die frischen Fasern sind damit für immer verloren. Für die frischen Fasern werden Wälder abgeholzt, entstehen riesige Plantagen. In Brasilien, Indonesien oder Skandinavien warnen Umweltorganisationen wie Robin Wood und Greenpeace seit Jahren.
Für ein bisschen mehr Luxus, jetzt auch mit längeren und dickeren Blättern.
Soft. Softer. Softies Toilettenpapier. Fühlen Sie den Unterschied.
Drei weiche Lagen und ein Hauch von Kamille. So weich, so sicher, so angenehm.
Jeder Deutsche spült im Schnitt rund 18 Kilo Hygienepapier pro Jahr in die Kanalisation. Beim Toilettenpapier achte ich schon lange darauf, dass es aus 100% Altpapier hergestellt ist, was mein Po und ich noch nie bereut haben. Dass sich 100%iges Recyclingpapier im Büro gut macht, beweist die Stadt Siegen im westfälischen Siegerland. Seit 2 Jahren bestellt die Kommune nur noch Papier zertifiziert mit dem blauen Engel für die Verwaltung, für die Schulen und die Hausdruckerei. Dieses deutsche Siegel garantiert nicht nur, dass das Papier zu 100% aus Altpapier hergestellt wurde, sondern dass es zudem auch in seiner Qualität dem Papier aus frischen Fasern in nichts nachsteht. Steffen Muß, seit 10 Jahren Bürgermeister in Siegen, hatte die Idee.
Wir haben viele Jahre gebraucht, um diese 100%-Quote zu erreichen. Und auch da lag es immer an Einzelpersonen, die mir die Quote verdorben haben. Es herrschten Vorurteile vor, dass Drucker kaputt gehen durch Recyclingpapier oder vielen gefiel es halt auch nicht. Meistens war den Leuten auch nicht bewusst, dass man durchaus Recyclingpapier auch bekommen kann, was fast genauso weiß ist wie teuerstes normales Papier. Für eine Stadt, die sich gleichzeitig auch noch grünste Großstadt Deutschlands, in der waldreichsten Region Deutschlands bezeichnet, das passt zusammen. Was dahinter steckt, wie viel Energie und wie viel Wasser man damit einsparen kann, das wissen die wenigsten. Und da sind wir als öffentliche Verwaltung sicherlich in einer ganz besonderen Pflicht, stärker darauf hinzuweisen.
Mit dem Recyclingpapier kam auch der Wille, so viel Papier wie möglich einsparen zu wollen. Dorothee Münker ist für die Sitzungsunterlagen zuständig. Die gibt es jetzt digital statt analog. Nahezu alle Sitzungsmitglieder nutzen nun ein Tablet statt, wie früher, dicke Ordner.
Ja, ich kann übers WLAN gehen oder ich kann es auch ganz normal offline mir die App öffnen. Das ist ein sogenanntes Sitzungsdienstprogramm. Da kann ich mich mit einem Passwort anmelden. Das dauert einen kleinen Moment, bis sich das eingeloggt hat. Und kann mir dann über die Auswahltermine, das geht alles mit Touch, die Tagesordnung zum Beispiel von der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses herunterladen. Und dahinter verbergen sich dann die schriftlichen Sitzungsunterlagen. Gleichermaßen kann ich natürlich auch ein Dokument einscannen und schicke mir das auf meinen Rechner und kann es von da aus dann verschicken oder eben bei mir abspeichern.
Vom annähernd papierlosen Büro bin ich noch weit entfernt. Ich vertraue nicht den diversen Online-Speichermöglichkeiten via Cloud oder Dropbox. Dass wichtige Unterlagen dort für immer gesichert sein sollen, überzeugt mich nicht. Da setze ich weiter auf Papier. Für mich, wie für so viele, nach wie vor ein absolutes Alltagsprodukt. Und das darf dann gerne aus Altpapier sein. Angefangen hat die Papierproduktion in Deutschland übrigens im 14. Jahrhundert mit alten Textilien statt altem Papier. Die ersten Papiermühlen nutzten Lumpen als Rohstoff. Erst als die Nachfrage nach Papier wuchs, wurden die Lumpen immer mehr durch frische Holzfasern ersetzt. Komplett auf frische Holzfasern kann auch der moderne Recyclingkreislauf nicht verzichten. Denn je öfter reines Altpapier mit Wasser vermischt, zerfasert und neu zusammengepresst wird, desto eher braucht es auch wieder frischen Zellstoff, quasi als Kleber.
Die Faser kann bis zu 7-mal neu verwendet werden. Wir liegen aber etwa bei so 2-2,5-mal.
Angelika Krumm von der Umweltorganisation Robin Wood betont, dass wir Deutschen zwar viel Altpapier sammeln, aber nicht im gleichen Maße auch konsumieren. Das heißt, wir kaufen verstärkt Produkte, die aus Primärfasern hergestellt werden, anstatt den Altpapierkreislauf sinnvoll weiterzuführen. So wird die Wiederverwertung des Papiers von uns selbst unterbunden. Immer dann, wenn wir ohne Not zu Papier greifen, das einen hohen Anteil an frischen Fasern beinhaltet oder gar, wie das besonders flauschige Toilettenpapier, komplett aus neuen Fasern produziert wird. Das geschriebene Material, mit dem ich arbeiten möchte, brauche ich vor mir, ganz haptisch, ausgedruckt. Und damit bin ich nicht allein. Eine 3-4 Meter breite Bücherwand hinter seinem Rücken sitzt Professor Friedrich Steinle in seinem Büro in der Technischen Universität in Berlin. Er doziert über Wissenschaftsgeschichte.
Wenn ich ein Buch in der Hand habe, ist das was ganz anderes, als wenn ich einen kurzen Artikel lese. Den kann ich noch auf dem Internet lesen, aber schon einen 20-Seiten-Artikel. Da ist meine Lesegewohnheit eine andere. Ich muss den vor mir haben, ich muss leicht vor- und zurückblättern können, ich mache mir Notizen. Ich habe auch, vielleicht ist das einfach eine Trainingssache, aber ein visuelles Gedächtnis. Ich weiß, da stand eine wichtige Überlegung rechts oben oder in der Mitte und das könnte ich mit rauf und runter scrollen. Überhaupt nicht. Und bei Büchern muss ich blättern. Da blätter ich vor und zurück. Ich gehe in das Literaturverzeichnis, halte meinen Finger aber vorne drin. Das ist ein Umgang mit gedrucktem Material. Da wüsste ich nicht, wie ich den auf dem Rechner ersetzen kann.
Und seine Studenten? Sitzen die ihm in Vorlesungen und Seminaren mit Laptops oder mit Papier gegenüber?
Die bekommen ja ihre Materialien in der Zwischenzeit alle elektronisch. Und dann, die könnten komplett auf Ausdrucken verzichten. Es gibt welche, die dann eben mit dem Tablet oder mit dem PC im Seminar sitzen. Es ist ein Viertel, vielleicht allerhöchstens ein Drittel, und die anderen drucken aus. Manche legen sich 4 Blätter gleichzeitig auf den Tisch, um damit arbeiten zu können.
Das Feature von Christiane Rubert über Papierverschwendung in Deutschland. Es sprach die Autorin. Mein Name ist Gerhard Schröder. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Hannes Wader und Bettina Wegner, Stefan Kraftschick und Konstantin Wecker. Sie alle haben laut formuliert, was andere dachten, haben auf politische Missstände hingewiesen und heikle Themen aufgegriffen. Und haben sich damit, als Liedermacher, wahrlich nicht nur Freunde gemacht. Und auch wenn sie und andere zum Teil noch heute auftreten, es ist stiller geworden um sie, um die politischen Lieder überhaupt. Aber es gibt sie noch, sagt unser Autor Thomas Klug.
Im britischen Unterhaus soll der Brexit beraten werden. Schottische Abgeordnete pfeifen die Europahymne, bis sie zur Ordnung gerufen werden.
Order! Miss Gibson, it's very good to hold the quiet, but what I would say is.
Die Ode an die Freude ist politisch. Beethoven selbst hat die 9. Sinfonie mit der berühmten Ode dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Gewidmet. Seit 1985 ist sie Hymne der Europäischen Union. Die Briten gehen, Beethoven bleibt. Und Schillers Text, der bleibt auch eigentlich, selbst wenn er sarkastisch umgedichtet wird.
Thank you, European Union, tally-ho, you fucking pricks.
Musik und Politik.
Ja, ja, wir sind in allen Jahren mit Ludwig Erhard, CDU.
Manchmal benutzen Parteien Musik als Wahlkampfhilfe. Heute klingen die Auftragswerke der Parteien anders. Jenseits von infantilen Wahlkampfmusiken, was macht Musik eigentlich politisch?
Ich denke, Musik kann auch vom Klang her schon politisch sein. Ein Marschlied wird den einen oder anderen vielleicht erinnern an ein autoritäres Gehabe, an ein autoritäres Regime. Ein sanftes, romantisches Motiv mag einen wegtragen aus allen politischen Themen. Ich heiße Jochen Voigt, ich bin Historiker, Journalist, Museumsmensch.
Das politische Lied kann alles sein.
Das politische Lied selber ist kein Genre. Das ist eine Illusion. Du kannst die politischen Inhalte in allen Klängen finden. Und wenn sich jetzt junge Leute zusammentun und einen Song rappen und da Wünsche formulieren, die eine gesellschaftliche oder eine weltanschauliche Note oder Relevanz haben, klar, dann ist Hip-Hop politisch.
Meine Heimat, meine Kindheit ließ ich zurück, meine Familie zu vermissen. Macht mich verrückt.
Das haben wir bei uns in der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt selber produziert mit Norman Sinn, einem Hip-Hopper aus Erfurt, und mit Geflüchteten. Die formulieren ihre Wünsche.
Arg muss sich der Bauer quälen, nagt nur noch am Hungertuch. Haus beim Vieh in finsteren Ställen, Bauer sein, das ist ein Fluch.
Lieder, die Kraft entfalten, weil sie entweder das Dasein notleidender Gruppen beschreiben und beklagen oder weil sie Veränderungen anmahnen, sind seit den Bauernkriegen überliefert. Arg muss sich der Bauer quälen, ist ein Lied aus dem Elsass.
Lange schon vor Morgengrauen schuftest du als Bauersmann, kannst dir keine Hütte bauen, strengst du dich auch immer an.
Die Herrschenden waren bereit, ihre Macht mit aller Gewalt zu verteidigen.
Der Herzog Karl von Braunschweig, der ist auch fortgejagt. Der hat ja Land und Leute lang hart genug geplagt.
Die Welt änderte sich. Landarbeiter gingen in die Städte und wurden zu Lohnarbeitern in Werkstätten und Fabriken. Das Proletariat erstarkte. Die Bauernlieder wurden abgelöst durch Arbeiter- und Kampflieder.
Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all.
Dieser Text konnte im kaiserlichen Deutschland nur unter Pseudonym veröffentlicht werden. Das geschah 1910 in der Zeitschrift Arbeiterjugend. Nach dem Ersten Weltkrieg verbreitete sich das Lied rasant, auch über Deutschlands Grenzen hinaus.
Wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Auge nass.
Ernst Busch war Schauspieler und Sänger. Er war berühmt in den Zeiten der Weimarer Republik. Den Nazis war er verhasst. In der DDR und später bei den Westlinken wurde er noch einmal populär. Seine Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg waren Stoff im Musikunterricht der sozialistischen Schulen. Der Spanische Bürgerkrieg wurde als ein gerechter Krieg gelehrt. Busch-Biograf Jochen Voigt.
Ernst Busch spielte dabei die Rolle des Vorsängers, desjenigen, der singend die Erinnerungen wachrief, der die Mundharmonika zückte und dann auf der Bühne, während die Augen im Saal dann feucht wurden, sang: Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus.
Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus.
Und das war natürlich für Kinder, zumal die das dann auch gelernt haben, und junge Leute, wirkte wie aus der Zeit gefallen. Was für Schützengräben. Wieso Spanien jetzt plötzlich? Ja. Ich würde fast sagen, dass das so die politische Variante oder die politische Antwort dann wurde auf andere Fernweh-Hymnen wie die Capri-Fischer. Ja. Also es ist ja auch übrigens in vergleichsweise hoher Stückzahl produziert worden. Es war sozusagen der einzige wirkliche Longseller, den Ernst Busch auf die Reihe gebracht hat. Ein Lied, was sich auch wirklich in den Köpfen der Leute festgesetzt hat.
Doch wir sind bereit, wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit!
Manche politische Lieder werden zu Hymnen ihrer Zeit. Radikalität und Kunst müssen sich nicht ausschließen.
Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader, Konstantin Wecker, Hans-Dieter Hüsch, Dietrich Kittner, Walter Mossmann, Dieter Süverkrüpp, Zupfgeigenhansel, Biermüselblasen, Flo de Cologne, Wolf Biermann.
Nur wenige von ihnen schaffen es noch, große Hallen zu füllen. Sozialkritik findet sich schon bei Elvis Presley, den Beatles und Udo Jürgens. Manchmal wirkt Popmusik von heute engagiert und meinungsfreudig, doch provokante politische Botschaften transportiert sie eher selten. Unbequemes hat kaum eine Chance, musikalisch aufgegriffen und populär zu werden. Doch das Provokante kehrt immer wieder. Um die Jahrtausendwende eroberte ein neuer Trend die Massenmedien, der aggressive Hip-Hop. Deutsche Rapper erhitzten die Gemüter und wurden populär. Die Politik wurde aufmerksam. Manches, was die Rapper von sich gaben, konnte tatsächlich missverstanden werden. Oder vielleicht genauso, wie es gemeint war. Der Provokation folgen Inhalte.
In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen.
Also wir als Antilopengang haben überhaupt keine Botschaft, auf die wir uns zu dritt intern überhaupt einigen könnten.
Musik kann Hoffnung geben. Vielleicht ist die politische Musik dann gut, wenn sie nicht als vertontes Parteiprogramm daherkommt, sondern im Ungefähren bleibt und Interpretationsspielraum lässt.
Die Moorsoldaten, die haben natürlich immer Bestand. Die Moorsoldaten sind ein ganz ergreifendes Zeugnis der Leiden im Konzentrationslager und es wird bleiben. Und das ist gerade in seiner Schlichtheit, da ist ja überhaupt keine direkte politische Aussage drin, sondern es ist eine Beschreibung einer Landschaft und eines traurigen Gefühls. Das macht dieses Lied ja so groß und universell.
Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, einmal.